Einen trotz alledem hoffentlich halbwegs angenehmen Nachmittag. Wieder mal kein Kommentar auf Sendung. Am Mikrofon ist Herbert Auinger und heute geht's um die berühmten westlichen Werte, allerdings etwas anders als gewohnt. Die westlichen Werte sind bekanntlich das, was den freien Westen nach Eigenauskunft seiner Machthaber und seiner Sprachrohre so wohltuend von anderen, öfter angefeindeten Staaten und deren Autokraten unterscheidet. Diese Werte erheben den Westen so turmhoch über alle anderen, dass sie ihn ganz fundamental zur permanenten Aufsicht über die Staatenwelt und zum regelmäßigen Eingreifen verpflichten. Kriege natürlich inklusive, nämlich immer dann, wenn die aktuellen Bösen, die nach westlichen Regeln regelbasierte Ordnung der Welt gefährden und damit den Frieden riskieren, den der Westen dann einfach nicht mehr geben kann. Das erste entscheidende Moment dieser Werte ist, unabhängig vom je bestimmten Wert und dessen lobpreisender Ausgestaltung, die Stellung der politischen Gewalt zu ihm. In der Berufung auf Werte beansprucht die Staatsmacht eine dienende Stellung. Zumindest in diesem Narrativ sind formell ausnahmsweise nicht die nationalen Interessen die Leitlinie der Politik, nicht der nationale Sacro-Egoismo, mit dem der damalige italienische Ministerpräsident den Kriegseintritt Italiens im Ersten Weltkrieg begründet hat. Geheiligt durch die Werte ist die Nation, die sich darauf beruft, natürlich schon, aber nicht schnörkellos, unverblümt und selbstbezüglich, sondern über diesen kleinen, sagen wir mal, Umweg, eben als Dienst der Nation an höheren, größeren, erhabeneren moralischen Ungetümen. Denn indem sich der oder die Werte halt nur durch Gewalt die gebührende Geltung verschaffen können, dadurch heiligt sich auf diese Weise unterm Strich doch wieder die Gewalt und nichts als die Gewalt der Nation, wenn sie den diversen Werten dient. Zwei historische Beispiele zur Erläuterung von Identität und Differenz. Früher mal für Gott, Kaiser und Vaterland und gegen die Russen. Das waren seinerzeit, solange die Kaiserreiche intakt waren, erstklassige und gültige Werte, für die die damaligen Untertanen eingespannt wurden. Der unmittelbare Zusammenschluss von Gott, dem der Kaiser dient, wenn er das Vaterland kommandiert, von Gott und Nation sollte damals die Betroffenen schwer beeindrucken und es hat funktioniert. Mit ein Volk, ein Reich, ein Führer und gegen die Russen konnte der Nationalsozialismus dann anschließen, allerdings unter Einsparung des lieben Gottes zugunsten der Würdigung des Volkes. Und es hat funktioniert. In diesen klassischen Varianten wurde also ganz unmittelbar die Nation zum allerhöchsten Höchstwert erhoben, dem alles geopfert werden muss, natürlich auch das Leben der Untertanen bzw. Volksgenossen. Heute hingegen geht das mit den Werten ganz, ganz anders. Nämlich so: Für Demokratie und Menschenrecht und gegen die Russen. Der heutige Höchstwert wird also nicht in Gestalt eines oder mehrerer Staaten von diesen selbst verehrt. Es handelt sich vielmehr um eine Staatsform und die dazugehörigen Herrschaftsprinzipien, um die Rechte, für die Demokratie steht. Diesen Werten will der Westen, also die NATO und die Europäische Union, dienen, wenn sich die verbündeten Staaten nach außen wenden und den Rest der Welt begutachten. Diese Herrschaftsprinzipien sind nach Überzeugung der westlichen Machthaber nämlich keineswegs eine exklusive Errungenschaft ihrer damit versorgten Völker, sondern im Prinzip zumindest ein Besitzstand aller Menschen auf der großen, weiten Welt, der aber nicht wenigen vorenthalten wird. In einer zeitgenössischen Fassung von Präsident Biden liest sich das so: Zitat: Ich habe ihm, gemeint ist Putin, auch gesagt, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner einem Präsidenten der Vereinigten Staaten auf Dauer kein Vertrauen schenken werden, wenn er sich nicht für die Verteidigung ihrer demokratischen Werte einsetzt und für die universellen Rechte und Grundfreiheiten eintritt, die unseres Erachtens alle Männer und Frauen haben. Es geht nicht nur darum, Russland anzugreifen, wenn dort Menschenrechte verletzt werden. Wie könnte ich Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sein und mich nicht gegen die Verletzung der Menschenrechte aussprechen? Originalton Joe Biden auf einer Pressekonferenz Mitte des vorigen Jahres nach einem Treffen mit Putin. Die weltweite Agenda der USA besteht also nicht darin, in Konkurrenz zu anderen Nationen Interessen zu verfolgen und anderen Nationen die ihren zu bestreiten. Im Namen aller Menschen muss der Präsident auf der ganzen Welt für die demokratischen Werte und für die universellen Rechte eintreten, die alle Männer und Frauen haben. Wenn die USA dem Rest der Welt diese Prinzipien aufdrängen, dann ist das also keinem Interesse geschuldet, über das sich im Rahmen eines Deals verhandeln ließe, sondern das ist einfach so. Eine Art Naturzustand oder gottgewollte Mission. Die USA sind zur Zwangsbeglückung der ganzen Menschheit mit Demokratie und Menschenrecht berufen. Sie können nicht anders, denn als Aufseher, Richter und Exekutor einer im amerikanischen Wesen begründeten Welthegemonie zu fungieren. Die USA führen ihre Kriege nicht gegen fremde Völker, sondern für fremde Völker, wenn sie diese Völker bombardieren, um sie von deren falschen Regierungen zu befreien. So schaut's aus. Es ist auch bezeichnend, welche Kritik daran ab und an zustande kommt in den USA. Der Präsident AD Trump hat bekanntlich mit dem Vorwurf aufhorchen lassen, durch den übereifrigen Dienst der USA am Rest der Welt sei eine Vernachlässigung des amerikanischen Homelands eingerissen. Dadurch seien die Interessen der hardworking American people von volksfremden Eliten ignoriert worden, weswegen endlich wieder der US-amerikanische Sacroegoismo den ihm zuständigen Stellenwert erlangen müsse, also im Original America First. Gegen eine allzu simple Auffassung der amerikanischen Mission oder auch gegen eine weit verbreitete Gedächtnisschwäche, speziell unter Meinungsbildnern, die US-Außenpolitik würde am Globus darauf achten, dass andere Staaten ihre Bürger anständig behandeln, dagegen eine kleine Erinnerung an viele Fakten, die hier schon einmal kurz Thema war. Zitat: Ob Roosevelt diese Worte tatsächlich in den Mund genommen hat, ist dabei umstritten. Gemünzt waren sie auf den ab den 1930ern von den USA gestützten Diktator von Nicaragua, Somoza. Er mag ein Hurensohn sein, aber er ist unser Hurensohn, soll Roosevelt gesagt haben. Ungeachtet der Diskussion über seine Authentizität wurde das selbstkritische Bekenntnis zum festen Terminus in der Politikwissenschaft. Bis heute spricht man von der Hurensohn-Politik der USA. Kleiner Einschub, wieso soll dieses Bekenntnis selbstkritisch sein? Selbstbewusst wäre die passende Bezeichnung. Weiter im Zitat: Der Begriff bezieht sich auf fragwürdige Verbündete der USA, Diktatoren und sogar Menschenrechtsverbrecher, die für die US-Politik dennoch ihren Nutzen hatten und deshalb von ihnen geduldet wurden. Wieso fragwürdig? Wieso dennoch und wieso geduldet? Besagte Diktatoren brachten nicht dennoch ihren Nutzen für die USA, sondern durch ihre Menschenrechtsverbrechen. Und sie wurden auch nicht bloß geduldet, sie wurden unterstützt. Weiter im Zitat: Bis heute ist dieser Opportunismus ein Wesensmerkmal der US-Außenpolitik, denn nach wie vor unterstützen die USA ihnen nützliche Regimes. Wieso Opportunismus? Was denn jetzt? Opportunismus oder amerikanisches Wesen? Wieso die Floskel nach wie vor, als hätte längst Schluss sein müssen? Der Schluss? Trump selbst bekannte sich zu dieser Linie, als er unumwunden zugab, dass man auch dann am saudischen Kronprinzen bin Salman festhalten würde, wenn er des Mordes an Jamal Khashoggi überführt wurde. Das ist eine Zusammenfassung von einem Journalisten, Tobias Huch, in den Yahoo-Nachrichten Deutschland vor 2 Jahren. Der gängige journalistische Topos zur Bewältigung dieser Hurensohn-Politik ist der Vorwurf der Unglaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit ist bekanntlich die Tugend der Lügner und der Vorwurf hält eben beides fest. Den guten Auftrag an die USA, auch deren gute Absicht eigentlich, und die etwas anders geartete Praxis. Man beachte auch hier einen Unterschied. Wenn etwa Putin lügt, dann ist damit alles gesagt, dann ist der Mann unten durch bei der hiesigen Verantwortungspresse. Wenn der Army-Präsident lügt, Donald Trump ist hier die Ausnahme, wenn der normale Army-Präsident lügt, wir erinnern uns an die Massenvernichtungswaffen im Irak, dann wird es abgenickt oder womöglich wird mehr Glaubwürdigkeit angemahnt. Lügen Sie das nächste Mal besser, Mr. Präsident. Für die Verantwortungspresse gehört sich wieder besseres Wissen, eben beides. Wenn die USA die schlechte Behandlung von Untertanen im angefeindeten Ausland hochspielen und skandalisieren, um ein missliebiges Regime zu delegitimieren, dann ist hemmungsloses Moralisieren angesagt und dann muss man ganz fest daran glauben, ein allfälliger Krieg gegen so ein Regime diene der Befreiung und Besserstellung der jeweiligen leidenden Menschen, die nun zusätzlich unter amerikanischen Bomben leiden. Die Afghanische, auch die Frau im Iran, darf jederzeit, sobald es passt, für ein Feindbild herhalten, die Frau in Saudi-Arabien derzeit nicht so dringend. Und wie es Frauen in Afghanistan nach einem US-Krieg und nach 20 Jahren US-Besatzung geht, ist ohnehin bekannt. Die Popularität von Uiguren im Westen hier liegt bekanntlich daran, die sind perspektivisch ein Hebel gegen China und das weiß auch jeder oder doch nicht. Und so führen die USA pausenlos ihre Kriege bzw. Militäreinsätze, ohne dass ihnen die Verantwortungspresse mit dem Imperativ kommt, wir müssten sie endlich stoppen, weil die USA sonst immer weiter und weiter machen. Der Maler Hellenwein hat im Profil Nummer 12 dieses Jahres daran erinnert, auch das war hier schon einmal Thema, Zitat, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist Amerika im permanenten Kriegszustand. In diesen Kriegen starben nach verschiedenen Schätzungen bisher 30 bis 50 Millionen Menschen. Zig Millionen wurden verletzt und verstümmelt, ganze Nationen wurden in die Steinzeit und ins Chaos zurückgebombt. Der Friedenspreisträger Obama ließ zehntausende Bomben in 7 Länder abwerfen. Er überbombte damit sogar Bush. Laut offiziellen Statistiken werfen die USA jeden Tag im Schnitt 46 Bomben ab. Laut CIA-Dokumenten waren 89% der getöteten unschuldige Zivilisten, viele davon Kinder. Haben Sie je gehört, dass irgendjemand deshalb Sanktionen gegen Amerika verlangt hat? Orwell hat gesagt, die mächtigste Lüge sei die Auslassung. So funktioniert Propaganda am effektivsten. Soweit also Gottfried Hellenwein im Profil. Und weil es passt, von Noam Chomsky stammt das Bonmot: Alle Präsidenten der Vereinigten Staaten seit dem Zweiten Weltkrieg gehörten gehängt. Ginge es nach den Gesetzen der Nürnberger Prozesse, nach denen seinerzeit die Naziführung abgeurteilt wurde. Und nach dieser elendslangen Einleitung kommt das eigentliche heutige Thema, das ist nun die Frage, lassen sich jenseits apologetischer Verrenkungen zwischen Wert und Praxis denn nun die tatsächlichen Prinzipien und Richtlinien der US-Kriege ermitteln? Worum geht es bei der Globalisierung amerikanischer Gewalt wirklich? Und zwar ganz materialistisch und ohne moralische Verrenkungen. Wofür kämpfen die USA tatsächlich? Die Antwort: schnörkellos. Es geht schlicht und ergreifend um den globalen Kapitalismus. Was heißt das? Nun, nach 1945 auf Grundlage des gewonnenen Weltkriegs haben die USA eine Weltordnung, eine Ordnung der ganzen Welt entworfen und den dadurch vereinten Nationen ein Angebot gemacht, das diese aus Sicht der USA einfach nicht ablehnen konnten. Die USA sind bereit, nationale Grenzen, also die anderen Staaten, zu respektieren, unter der Bedingung, dass innerhalb dieser jeweiligen Grenzen Privateigentümer mit ihrem Geldvermögen wirtschaften, um es wachsen zu lassen. Und infolgedessen müssen diese anerkannten Grenzen auch durchlässig sein für Waren, Geld, Kapital, Kredit, Kapitalismus international. Dieses, nennen wir es mal, Menschenrecht aller Männer und Frauen auf Eigentum und Kapitalismus wurde mit den passenden, weltumspannenden, internationalen Durchführungsbestimmungen konkretisiert. Mit dem GATT bzw. der Nachfolgeorganisation WTO wurde der Handel geregelt, monetäre Dienstleistungen inbegriffen. Mit dem IWF, dem Internationalen Währungsfonds, die gemeinschaftliche Weiterfinanzierung der Staaten, die durch Handel und Wandel ruiniert werden. Mit der Weltbank die Finanzierung von infrastrukturellen Voraussetzungen für Kapitalismus, hauptsächlich in sogenannten unterentwickelten Ländern. Und last but not least stellten die USA mit ihrem Dollar als Leitwährung den Stoff zur Verfügung, damals noch an die Goldmaterie geknüpft, den es nun auf der ganzen Welt zu verdienen galt. Das, marxistisch ausgedrückt, notwendige Weltgeld. Auch der Marshallplan als Angebot an Europa war an diese Prinzipien geknüpft und mit der Weigerung der damaligen Sowjetunion, Ostblock eingeschlossen, sich darauf einzulassen, war der Gegensatz der Systeme schon auf Schiene und die NATO als das passende westliche Bündnis ebenfalls. Die NATO verteidigt die Territorien der Partner und verfolgt darüber hinaus das Ziel weltweiter politischer Sicherheit und Stabilität, wie wir neulich erfahren haben, liegt inzwischen auch China am Nordatlantik. Sehr folgerichtig dienten die amerikanischen Gewaltorgien der ersten Jahrzehnte nach dem letzten Weltkrieg dem Ziel, die Globalisierung des Kapitals erst herzustellen, denn immerhin hatten die in die Unabhängigkeit entlassenen Ex-Kolonien die Alternative eines Beitritts zum sozialistischen Lager. Als exemplarisch für die Bestrafung eines derartigen Fluchtversuchs darf der Vietnamkrieg gelten, das damalige Zurückbomben in die Steinzeit wegen kommunistischer Umtriebe. Gegenüber den portugiesischen Ex-Kolonien Angola und Mosambik konnte das südafrikanische Apartheid-Regime quasi als Subimperialist die Dreckarbeit erledigen. Weniger bekannt wurde eine Säuberung Indonesiens in den 60er Jahren durch das eigene Militär mit US-Unterstützung, das hat 1 Million Tote produziert, der Vorwurf auch hier Kommunismus. Die amerikanischen Ansprüche an den globalen Kapitalismus waren und sind gerade in der eigenen Hemisphäre sehr hoch. Der demokratisch gewählte chilenische Sozialdemokrat Allende hat den Einspruch des Militärs gegen seine menschenrechtswidrigen Sozialprojekte nicht überlebt. Die Sandinisten in Nicaragua hatten zwar ihren Zeitgenossen Somoza, einen Nachkommen des erwähnten legendären Hurensohn, den hatten sie vertrieben, wurden aber durch Terroristen, sogenannte Contras, im Dienst der USA und ökonomische Sanktionen bekämpft, bis vom ursprünglichen Programm nichts mehr übrig war. Und in Venezuela zog sich der General Chavez bzw. sein Nachfolger einen ökonomischen Boykott zu, wegen des Unterfangens die dortige Wirtschaft nicht nur auf den Ölexport, sondern auch auf ein arbeitsames Volk zu gründen und dieses mit sozialstaatlicher Fürsorge durch die Zweckentfremdung von Öleinnahmen erstmal instand zu setzen. Die amerikanische Unterstützung der jeweiligen Militärdiktaturen in Brasilien und Argentinien versteht sich ohnehin von selbst und die Liste ist natürlich nicht vollständig. Globaler Kapitalismus unter dem Gewaltregime des amerikanischen Veranstalters, darum geht's. Denn nach der Resignation des sowjetischen Kommunismus, nach den klassischen Stellvertreterkriegen und durch den von den Betreibern als Todrüsten gefeierte Überwindung des atomaren Pakt, war die Welt aber noch lange nicht in Ordnung. Die USA stellen sich mit ihren Verbündeten nun der Herausforderung, jedes Nationalismus, genauer jedes Nicht-Nationalismus, autorisierten militanten Nationalismus. Das heute tatsächlich alternativlose Angebot, sich auf eigene Rechnung und zum eigenen Vorteil in den globalen Kapitalismus einklinken zu müssen und mit den Resultaten zurechtzukommen, das erzeugt ja nicht nur Millionen Flüchtlinge auf dem Weg nach Norden, sondern vor allem eine ganze Palette notorisch unzufriedener Nationen, von den Failed States bis zu den Schwellenländern, die alle mehr aus sich machen wollen und die alle über ein letztes Mittel, eine Ultima Ratio verfügen, ein Militär eben. Der Gehalt der von US-Präsident Bush Senior verkündeten neuen Weltordnung, exekutiert sofort nach Überwindung der bipolaren Weltordnung durch einen Krieg gegen den Irak, der besteht unterm Strich in einem Gewaltverzichtsgebot an alle unzufriedenen Souveräne bzw. umgekehrt. Gewalt darf nur das Mittel der USA und ihrer Verbündeten sein, bei der Aufsicht über die Weltordnung. Dieser Anspruch auf ein Quasi-Monopol auf Gewalt trifft nun sehr unterschiedliche Staaten, die sich alle in keiner Weise aus dem Weltkapitalismus verabschieden wollten. Der erwähnte Irak wollte damals nach einem jahrelangen Krieg gegen den von den USA angefeindeten Iran eine Art Belohnung einheimsen in Form von Kuwait. Serbien wieder wollte gegen eindeutige Direktiven des Westens seine territoriale Integrität mit Gewalt verteidigen. Der Irakkrieg 2.0 war fällig, weil Amerika nach dem 11. September einfach sich einen Krieg schuldig war, mehr war da nicht. Und in Libyen hat Gaddafi zwar einen Rückzug nach dem anderen abgeliefert, aber nur genötigt und widerwillig. Allfällige Fortsetzungen sind ohnehin. Und was hat das alles nun mit Russland zu tun? Ja, nun, Russland passt wirklich nicht in diese Welt und ihre westliche Ordnung, weil dieser Staat von der Sowjetunion nicht nur ein beachtliches Waffenarsenal geerbt hat, das eindeutig unter den Tatbestand der Massenvernichtungswaffen fällt. Ein Arsenal also, das nach Meinung der USA nur ihnen zusteht. Auf Basis dieser Gewaltmittel, und Gewalt ist nun einmal die bevorzugte Sprache der Staaten, auf dieser Basis stellt dieser Staat glatt Ansprüche, und zwar vor allem den Anspruch, seine Ansprüche und die dazugehörigen sogenannten roten Linien selber als seine Rechte zu bestimmen, zu definieren und nicht von der US-Hegemonie zugestanden oder verweigert zu bekommen. Das ist die große Sünde. Aktuell besteht der russische Anspruch darin, keinen feindlich aufgerüsteten Frontstaat an der eigenen Grenze zu dulden. Insofern ist dieser Angriffskrieg wirklich ein Angriffskrieg. Es ist ein Angriff auf das vom Westen beanspruchte Recht auf Kontrolle der Staatenwelt, auf Kontrolle des globalen Gewalthaushalts. Und der Westen hat diesen Angriff auf die Ukraine übrigens sofort genauso und damit völlig richtig verstanden. Apropos Angriff und Verteidigung, die Frage, was wird denn von wem angegriffen oder verteidigt und warum und wie, die kann man sich bei Gelegenheit ruhig mal stellen, Klammer zu. Unter Frieden der regelbasierten Weltwirtschaftsordnung ist angesichts dieses Kriegs sofort hinfällig. Die Weltwirtschaft bewährt sich als ökonomische Waffe der Veranstalter gegen den russischen Staat, durch den Ausschluss vom Dollar generell und vom Energiemarkt speziell, als Waffe gegen einen Staat, der sich in den Weltkapitalismus längst konstruktiv einsortiert hat und weiter darin bewegen will, aber ohne sich vom Veranstalter seine vollständige Raison diktieren zu lassen. Das war's für heute. Wie erinnerlich, das kann man alles wieder nachlesen und nachhören auf cba.fro.at. Podcast heißt kein Kommentar. Das war's.